FAZ Digitech.
Hallo zu einer neuen Folge unseres Digitech Podcasts. Diesmal top aktuell. Soeben aus Barcelona wieder in Frankfurt gelandet. Marco Detweiler aus unserer Technik- und Motorredaktion, der mehrere Tage in Barcelona verbracht hat und sich da das Neueste vom Neuesten angeschaut hat. Wie immer an diesem Tisch, jedenfalls bisher haben wir es immer geschafft, Alexander Armbruster aus der Wirtschaftsredaktion und mein Name ist Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. Ja, im Digitech-Podcast geht es diesmal um den Mobile World Congress und natürlich nicht um alles, was da vorgestellt worden ist, sondern um das, was uns alle am meisten interessiert, nämlich die neuesten Handys. Und da hat es in den vergangenen anderthalb Jahren ja immer so geheißen, Handys seien langweilig und irgendwie so richtig was Neues käme nicht mehr. Und immer nur bessere Kameras und GAN. Und wenn man jetzt nach Barcelona geguckt hat, lieber Marco, hatte man das Gefühl, das stimmt gar nicht, weil plötzlich kann man die aufklappen und zwar nicht so wie früher beim Nokia Communicator, sondern dann ist das Display plötzlich eins und da ist gar keine Trennung mehr dazwischen. Und man denkt sich so, wow, zumindest aus der Ferne, bis man den Preis gehört hat. Lieber Marco, was ist dein First Take mit Blick auf diese neuen Geräte?
Also der Knaller auf dem MWC waren die faltbaren Smartphones. Das ist letztlich eine neue Gerätegattung, eine Mischung aus Smartphone und Tablet. Und man könnte sagen, dass das erste Mal seit 2007 war, als Steve Jobs das iPhone in die Höhe gehalten hat, dass man sagen kann, wow, da ist wieder was richtig Neues unterwegs. Hat allerdings nicht Tim Cook in die Höhe gehalten, sondern Richard Yu von Huawei, beziehungsweise vorher die Jay Chou von Samsung. Und die beiden preschen voran, was die faltbaren Smartphones angeht. Und ich denke, dass in ein paar Jahren die Oberklassengeräte alle faltbar sein werden.
So, jetzt müssen wir aber noch mal etwas genauer sortieren. Also vorgeprescht als Erste am Start waren Samsung.
Samsung hat 3 Tage vorm MWC in San Francisco das Galaxy Fold vorgestellt. Alle waren am Staunen, alle waren am Schreiben und dachten, wow, Samsung hat es geschafft. Sind auch schon seit 2011 am Forschen. Haben es präsentiert auf der Bühne, aber dann kam Richard Yu von Huawei am Sonntag, also einen Tag vorm offiziellen Beginn des MWCs und hat das Mate X aus der Tasche geholt. Und man muss sagen, das Gerät ist geschmeidiger, eleganter und wirkt irgendwie reifer und durchdachter. Und dadurch hat Huawei doch irgendwie Samsung die Show gestohlen.
Was ist der entscheidende Unterschied? Einmal, das Display ist anders angebracht, ne? Das ist der springende Punkt.
Es gibt 2 Möglichkeiten, ein faltbares Smartphone zu gestalten. Einmal macht man das große Display außenrum. Also muss ich das wie ein Buch vorstellen, das man aufklappt. In dem einen Fall ist das Display innen, also die Innenseiten. Und in dem anderen Fall ist es quasi der Buchrücken und der Buchdeckel.
Und Samsung ist innen und Huawei ist außen.
Exakt. Mhm. Und aber abgesehen davon hat Huawei viel mehr Details verraten. Auch konnte man, wenn man zum engen Kreis gehört hat, das Ding schon ausprobieren. Und Samsung hält sich so ein bisschen zurück. Das Gerät, das Fold, gab es am Stand von Samsung in einem Glaskasten. Man weiß nicht so wirklich, wie gut es funktioniert und wie es wirklich aussieht. Und beim Mate X, wie gesagt, konnte man schon so eine Art Hands-on machen. Ein großer Unterschied ist bei faltbaren Smartphones hat man zunächst ein ganz normales Display, wie beim Smartphone auch. Und dann hat man einen zweiten, der ein Tablet-Format hat. Beim Samsung Fold habe ich ein 4,6 Zoll großes Display. Das heißt, ich bin letztlich, also ich reduziere wieder mein Display und bin so ein bisschen auf der Größe vom iPhone SE. Also eigentlich viel zu klein. Ja. Alle Geräte momentan sind größer. Wenn ich es dann aufklappe, bin ich bei 7,3, dann bin ich so ungefähr bei iPad Mini Größe. Mhm. Bei Huawei bin ich schon alleine mit dem Display, das ich als Smartphone benutze, schon bei 6,6. Und wenn ich es dann aufklappe, bei 8 Zoll. Alleine der Unterschied ist, finde ich, so entscheidend, dass ich nie zu dem 4,6 Zoll Gerät greifen würde, sondern da bleiben würde, wo ich jetzt schon bin mit meinem großen Smartphone, nämlich im 6-Zoll-Bereich.
Und das Huawei-Gerät kann man auch schon bald bekommen, ne?
Das soll im Sommer kommen, kostet stolze 2.300 Euro, aber macht einen Eindruck, als könnte es schon bald in Serie gehen. Es hat noch einen zweiten Vorteil, wenn man es aufgeklappt hat, hat es an der Seite so eine Art Griff. Man kennt das vielleicht vom E-Book-Reader Oasis von Amazon und dann kann man das bequem in einer Hand halten zum Lesen. Auch das hat mich überzeugt. Und zudem, dafür ist Huawei mittlerweile bekannt, kommt halt eine Kamera in das Gerät, die wahrscheinlich erst Ende März vorgestellt wird, nämlich bei dem P30. Und da bin ich kameratechnisch auch super ausgerüstet.
Das wird in Paris vorgestellt im März. Und das wird dann wieder in Kooperation mit Leica sein,
vermutlich? Exakt. Und es soll was ganz Neues, Tolles kommen. Und man hat wahrscheinlich 4 Linsen. Und also alleine, wenn ich die Kamera betrachte bei dem Mate X dann Mitte des Jahres, dann bin ich schon ganz, ganz, ganz vorne dabei. Allein das finde ich schon einen guten Grund.
Das ist halt auch was Symbolisches, wenn ich dir gerade zugehört habe. 2 Unternehmen stellen faltbare Handys vor. Beide kommen, Klammer auf, zufällig, Klammer zu, aus Asien. Einmal ist es der Marktführer Samsung, der nach wie vor die meisten Smartphones verkauft auf der ganzen Welt. Und als zweites Unternehmen dann Huawei, die mittlerweile, wenn es um die Volumina angeht, Apple überholt haben, mehr verkaufen, auch schnellere Wachstumsraten haben. Auch in, wenn ich deine Besprechungen der Geräte richtig verfolgt habe, sehr gut wegkommen in der Regel und ein gutes Angebot einfach haben und auch unglaublich in der Kritik stehen. Also ich habe dazu 2 Fragen. Ist es einmal wirklich jetzt nur zufällig oder ist es sozusagen repräsentativ, dass sehr viel Innovation eben jetzt wirklich da aus Asien kommt und die da an der Spitze stehen? Und zweitens würde ich auch gerne wissen, Huawei ist ja aus anderen Gründen auch in der Kritik gewesen in der jüngeren Vergangenheit. Geheimdienste verdächtigen das Unternehmen, also amerikanische Spionage-Technik zu verbauen oder zumindest halten es für nicht sicher genug, um diese Angebote dieses Unternehmens einzusetzen, zum Beispiel als 5G-Ausrüster. Wie ist denn Huawei eigentlich da auf dieser Messe damit umgegangen, wo sie ja wirklich auch im Rampenlicht standen und dazu sicher ja auch, wie ich auch gehört habe, viele Fragen bekommen haben und das auch Thema war?
Zu Frage 1, es war aus Journalistensicht wunderbar, es war eine echte Battle. Also innerhalb von 3 Tagen stellen 2 führende Smartphone-Hersteller ein faltbares Smartphone vor. Das war kein Zufall und es war symbolisch. Samsung ist noch Marktführer, Huawei ist hinten dran. Wenn man die letzten Jahre verfolgt, kommen mehr Innovationen von den Chinesen. Und deswegen war das eigentlich, ja, man konnte es eigentlich nicht fassen, dass wirklich 3 Tage später Huawei kommt und sagt, hier ist unser faltbares Smartphone. Es scheint einfach besser zu sein.
Man hat sozusagen den erlebt, der auf Platz 1 ist und den direkten Verfolger, der auch gezeigt hat, okay, wir sind dabei, eigentlich aufzuschließen und...
Wenn man es ein bisschen überspitzt, war schon eine Klatsche für Samsung.
Okay.
Es war ja in gewisser Weise was wie eine Götterdämmerung. Samsung hält sich seit Jahren vorne, verkauft viele Handys und Huawei ist immer dran. Und jetzt war es schon so eine Wende, weil es so deutlich war. Und ich glaube, Samsung muss jetzt schon aufpassen, weil Huawei in den letzten Jahren mit jedem Produkt neue Innovationen eingeführt hat. Also es gibt kaum einen Moment, wo man sagen würde, na, jetzt geht ihnen die Luft aus. Im Gegenteil. Also sie setzen immer noch eins drauf und das ist schon beachtlich. Zu Frage 2, wenn man auf dem MWC unterwegs ist und redet mit den Leuten, die für die Smartphones zuständig sind, ist eigentlich das Networks-Thema, spricht man eigentlich nicht an, weil es eigentlich nicht dazugehört, weil die sozusagen im ganz anderen Bereich arbeiten. Natürlich liegt da so ein leichter Schatten über dem Unternehmen, aber das eine hat, glaube ich, mit dem anderen zunächst nichts zu tun. Also wenn man nicht über 5G redet und über diese ganzen Vorwürfe, dann kann ja die Mobilsparte sagen, naja, wir stellen neue Produkte vor und finden das wahrscheinlich nicht gut. Aber das eine trennt man von dem anderen, so wie man auch bei Nokia redet man auch, wenn man mit der Mobile-Sparte spricht, nicht über Networks, weil das eine von dem anderen doch irgendwie getrennt ist.
Okay. Du hast schon gesagt, alle möglichen Beispiele genannt, wo dich das Huawei-Gerät überzeugt. Du hast aus Barcelona noch einen anderen spannenden Punkt dazu berichtet, nämlich die Ladeleistung. Also da ist eine Ausgangsleistung von 55 Watt beim Aufladen und das Gerät braucht nur, du schreibst so eine halbe Stunde, um zu einer 85% Ladung wieder zu kommen. Das ist ja schon sehr beeindruckend. Kannst du das mal mit Apple vergleichen? Wie viel Watt legt Apple da drauf? Ein Zehntel?
Also die Huawei macht ja meistens die Vergleiche mit Apple. Es gab irgendeine Liste und ich meine, unter den 55 Watt Ausgangsleistung von dem Mate X kam irgendwas mit 40 Watt. Ich weiß nicht, welches Gerät es war, aber die machen sich immer einen Spaß daraus und machen so eine Liste und 55 Watt ist schon ziemlich, also nochmal ein gutes Stück. Also ist auf jeden Fall
nochmal ein Rekord. Ordentlicher Schnaps drauf. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht vorher nachgeguckt, Apple ist deutlich, deutlich drunter. Also das ist nicht annähernd, kommt man als Apple-Nutzer auf diese Ladezeiten.
Es gibt wahrscheinlich in der Android-Welt noch irgendwo ein Gerät, was irgendwie nicht so ganz so weit weg ist. Aber wie gesagt, 55 Watt hat jeder gestaunt, auch während der PK.
Ja, also wir reden gleich noch über ein paar andere Modelle. Der Name Nokia fiel schon. Und Nokia ist ja wirklich eine Marke, die zunehmend wieder angesagt ist auf dem Handymarkt. Und auch da gab es eine spannende Neuerung. Wir reden auch nachher noch über Sony. Aber rund um dieses Huawei-Thema, auch das Kürzel fiel schon, 5G, gab es noch einen, in Barcelona ein spannendes Beispiel, das du hier auch zitierst. So soll ein Film mit einer Dateigröße von 1 GB in, Achtung, 3 Sekunden heruntergeladen sein. Das ist also die Kraft dessen, was in diesem 5G-Thema drinsteckt?
Es ist eigentlich genau, ist genau das, was es nicht sein wird, beziehungsweise was man am Anfang sozusagen spüren wird, wenn man 5G verwendet. Aber der Witz an 5G ist eigentlich
geht noch viel weiter.
Genau. Mhm. Der Gag ist eigentlich die geringe Latenzzeit. Also man spricht von Edge Computing. Das heißt, man lagert Computerleistung aus in die Cloud. Und dadurch, dass ich so eine geringe Latenzzeit habe und sehr große Bandbreite, kann ich quasi in Echtzeit mir Dinge anschauen, die der Rechner in der Cloud für mich berechnet. Und dann brauche ich quasi auf meinen mobilen Geräten wie Smartphone keine großen oder schnellen Prozessoren oder Grafikchips mehr, weil ich es einfach auslagern kann. Ich glaube, das ist die Zukunft. HTC hat ein Beispiel gemacht mit der Vive Pro, das ist so eine VR-Brille, haben ein 5G-Netz simuliert und man konnte ein Spiel spielen mit dieser Brille, für das ich normalerweise einen Hochleistungsrechner mit einer High-End-Grafikkarte brauche.
Das heißt, da entstehen mit der Technik völlig neue Geschäftsmodelle, die wir überhaupt noch nicht uns richtig vorstellen können, was das alles möglich macht.
Ja, das stimmt. Und wenn man da auch sagen kann, dort der Nokia-Chef Suri hat dort auch klar gemacht oder angekündigt, dass das, was in 5G steckt, vielleicht alles, was es bisher gab an einzelnen Innovationen, was sie geleistet haben an Geschäft möglich gemacht haben, in den Schatten stellen würde. Und er sagt, er spricht da nicht mehr in Milliarden, sondern von Billionen Dollar, um die es dabei geht. Und eine wirklich ganz, 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 ganz große Hoffnung. Man fragt sich da manchmal oder ich da manchmal, wie viel ist da wirklich Hoffnung drin und Hype und wie schnell kommt es denn eigentlich dann wirklich in konkrete Anwendungen 5G? Denn es sind natürlich auch noch einige Hürden auf dem Weg, bis es soweit ist. In Deutschland zum Beispiel kommt jetzt im März ja die Versteigerung, zumindest ist sie für März geplant, ja erst auch der entsprechenden Bandbreiten. Es ist noch gar nicht klar, bis im letzten Detail, wer da wie zum Zuge kommen wird. Es kostet unglaublich viel Geld, die Unternehmen das alles aufzubauen und dann auch also die Infrastruktur aufbauen und dann aber auch die Unternehmen, die diesen Standard nutzen, um ihre Prozesse dahingehend zu optimieren. Was schätzt du denn ein, Marco, wie viel ist denn da eigentlich vom Gefühl her jetzt Hype und Hoffnung und wann materialisiert sich das denn alles sehr viel konkreter dann?
Der Hype ist sehr groß und die Hoffnung auch und sie ist auch berechtigt. Es wird allerdings noch viele Jahre dauern, bis die Infrastruktur da ist, weil wir ja noch nicht mal die Frequenzbänder versteigert haben. Aber die Vorteile sind so deutlich, dass man sagen muss, dass das Thema zu Recht gehypt wird. Es wirkt noch so ein bisschen komisch, wenn dann Samsung das S10 5G vorstellt, wenn OnePlus ein Prototyp eines 5G-Smartphones vorstellt, wenn ich das S10 im Sommer von Samsung, das, die 5G-Version in den Händen halte, kann ich gar nichts damit anfangen, weil die Infrastruktur noch Jahre davon ist. Aber ich war in verschiedenen Sessions auch bei Huawei, die ja das Mate X auch mit 5G ausrüsten. Und bei Samsung auch, die wollen halt da sein, ja. Die wollen mit ihren Geräten fertig sein, wenn dann Infrastruktur da sein wird, die ja in anderen europäischen Ländern wahrscheinlich viel schneller kommt, dass man sagen kann, jo, dann kaufe ich mir halt das und das Handy von dem Hersteller und muss nicht warten, bis der eins hat. Die wissen natürlich selbst, dass die noch nicht eingesetzt werden können, aber sie sind bereit. HTC hat so ein 5G-Hub vorgestellt, das ist so ein mobiler Router, 5G-fähig, die Geräte sind da. Und jetzt sind die anderen am Zug mit der Infrastruktur. Aber ich kann es nachvollziehen, dass man sagt, wir liefern erstmal und jetzt macht ihr mal und dann geht es hin und her und irgendwann, ein paar Jahren, nutzen wir das alle. Aber jetzt zu warten mit den Geräten, bis Versteigerungen fertig sind und Infrastruktur aufgebaut sind, ist wahrscheinlich den Herstellern viel zu riskant.
Die wollen sozusagen da schon was haben. Ich kann an der Stelle, damit würde gerne auch einen Kommentar, den unser Kollege Timo Heeg geschrieben hat, der ja mit dir dort gewesen ist, dann dazu verfasst hat, der schreibt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, technisch stehen hinter 5G also keine Fragezeichen, wirtschaftlich dagegen schon. Auf lange Frist setzt sich die neue Mobilfunkstandard so sicher durch, wie es jeweils schon seine Vorgänger GSM, UMTS und LTE getan haben. Aber Unternehmen müssen auch kurzfristig Geld verdienen, um flüssig zu bleiben. Und daran hapert es möglicherweise. Der Aufbau der neuen Infrastruktur kostet viel Geld. Wie viel genau weiß keiner, aber alleine für Europa kursieren Summen von bis zu 500 Milliarden Euro. Eine Menge Geld.
Ja, ist doch cool. Ein Rieseninvestitionsprogramm.
Man muss auch sagen.
Wer hat, der hat.
Ja, wer hat. Das fließt ja auch irgendwo hin, das Geld. Sind ja
klar.
Aufträge.
Muss ja auch woher kommen.
So. Man muss ja auch sagen, dass die vor allen Dingen die Industrie davon profitiert, nicht nur unbedingt der Endkunde. Und die werden schon Geld in die Hand nehmen, um ihre Fabriken zu vernetzen und. Also gibt es tausend Möglichkeiten. Internet of Things wird immer wieder genannt. Ich glaube, die Möglichkeiten sind vielfältig und das wird kommen. Was wir brauchen, sind Antennen. Sonst können die Daten nicht übertragen werden und dann geht es los. Auch interessant, dass sich Huawei schon mit einem neuen 5G-Modem positioniert und gegen Qualcomm dadurch irgendwie in Konkurrenz geht, in starke, und also selbst in den Bereichen sind die halt schon jetzt, stehen in den Startlöchern.
Ja, man merkt dann an vielen Beispielen und immer wieder, dass Huawei, wie groß eigentlich die Konkurrenz mittlerweile ist und warum sehr sicher auch sehr viele Leute alarmiert sind.
Es gibt diese Spekulation, ich finde sie auch nicht so abwegig. Man könnte auch der Meinung sein, dass Trump ein bisschen Sorgen hat, dass ein chinesisches Unternehmen wie Huawei jetzt natürlich auch Qualcomm angreift, ein amerikanisches Unternehmen, und deswegen vielleicht die eine oder andere Bemerkung gemacht wird. Es ist eine Spekulation, aber man muss eigentlich eher aus wirtschaftlichen Gründen vor Huawei Angst haben, weil die in vielen Bereichen richtig Gas geben und sehr innovativ sind.
Sehr, sehr gut. Mir lag es auch gerade auf der Zunge. Also die Amerikaner müssen bestimmt aufpassen, die Europäer halt auch. Ja, da ist ein richtig potenter Wettbewerber herangewachsen. Apropos Europa, apropos Old Europe. Ja, wenn man an Old Europe denkt, denken so manche an untergegangene Marken. Aber so richtig untergegangen sind sie dann gar nicht, wie zum Beispiel Nokia. Nokia ist wieder da. Es ist ein ganz anderes Unternehmen als das, mit dem ältere Generationen den Mobilfunk seinerzeit entdeckt haben, weil damals musste man ja Nokia haben.
Gehörst du dazu eigentlich schon, zur älteren
Generation? Ja, also in dem Fall gehöre ich dann sicherlich dazu.
Man ruft jetzt eine Zahl rein, wie zum Beispiel 3310.
Sowas, ne? Ja, genau, weil das war das Handy, das man haben musste. So. Und dann sind die ja durch eine Krise gegangen, Microsoft hat die gekauft, dann wurde es immer schlimmer. Jetzt ist das Unternehmen, das die Handys macht, ein anderes, als das diese Netzwerktechnologie macht. Da müssen wir gar nicht auf die Details eingehen, weil hier soll es ja jetzt um die Geräte gehen. Ich sage nur, Nokia 9 View mit 5 Objektiven auf dem Rücken und Zeiss-Optik und ganz tollen Effekten, die man damit machen kann. Marco, du hast das Gerät in der Hand gehabt?
Nee, das, doch, ich hatte es, nee, doch, Entschuldigung.
Hat so viele Geräte in der Hand gehabt.
Genau, ich habe es auf der Bühne gesehen und in der Hand gehabt. Ganz kurz, bevor ich da hinkomme, nochmal eine kleine Enttäuschung, lieber Carsten. Nokia ist ein bisschen Europa, aber auch viel China. Asien und China, weil HMD die Marke Nokia gekauft hat und daher das Geld kommt. Heißt aber nicht, dass die vielen Finnen, also ehemaligen Nokia-Mitarbeiter, nicht genügend zu sagen haben.
Die sitzt auch immer noch in Finnland, die Firma, der Chef ist ein Deutscher.
In der Nähe von Helsinki, der Florian Seiche ist Chef. Also es ist viel Europa drin, nur auch viel Asien.
Ja, na, it's aber, a global village.
Okay.
So, also ich wollte gerade sagen, du musst das doch in der Hand gehabt haben.
Ich habe
ich weiß doch, was passiert, wenn man da irgendwie einen
Also das Nine Pure View.
Hast du es denn echt oder virtuell in der Hand?
Es ist eines dieser Geräte, wenn dann der Zuständige sagt, ja, es ist noch keine finale Version, die Software, falls irgendwas schief geht, das war da auch, aber dennoch, man konnte es gut ausprobieren. Es ist der Versuch von Nokia, sozusagen erneut an der Oberklasse anzuklopfen und sich da zu etablieren. Bisher hat sich das Unternehmen hervorgetan durch sehr günstige Mittelklasse-Geräte und Einsteigergeräte und vor allen Dingen auch durch Feature-Phones, man würde sagen Handys, die den Großteil des Umsatzes ausmachen. Und jetzt wollen sie nochmal so ein High-End-Gerät bringen. Das ist auch gelungen. Vor allen Dingen kostet es nur 650 Euro und hat, wie Carsten schon gesagt hat, 5 Linsen auf dem Rücken. Die Technik kommt von einem Startup-Unternehmen namens Light. Die Idee dabei ist, ich habe 5 Linsen à 12 Megapixel. Die machen gleichzeitig ein Foto. Und die Software verteilt so ein bisschen die Aufgaben auf die Linsen, um möglichst viel Informationen von dem, was ich fotografiere, zu sammeln. Das heißt, dass ich zwar theoretisch 60 Megapixel fotografiere, das Bild aber nur 12 haben wird, weil eben jede Linse so ein bisschen eine andere Aufgabe hat. Die Bilder sind detailreich, logischerweise. Dann haben sie eine, wie man so schön sagt, High Dynamic Range, also einen hohen Kontrastumfang und zeichnen sich auch bei den Farben durch eine starke Detailtreuheit aus. Und
und man kann die Schärfentiefe im Nachhinein bestimmen.
Das ist ja können auch andere cool. auch schon.
Aha.
Huawei, Samsung und so weiter. Es ist hier ein bisschen feiner. Man macht ein Foto von einer Gruppe und da kann ich quasi mit dem Finger aufs Display tippen und zum Beispiel den Carsten antippen und dann wäre auf dem Foto alles hinter Carsten unscharf. Und wenn ich mir auf dem gleichen Foto den Alexander aussuche und da drauf tippe, der vielleicht ein bisschen weiter hinten steht, erst ab da. Also das liegt daran, dass diese 5 Linsen halt auch enorm viele Ebenen sozusagen aufnehmen, also Informationen über die Ebenen haben und diese dann nicht 10-fach, sondern vielleicht 100-fach unterscheiden können. Und deswegen habe ich so eine Unschärfe, die zwar nicht an eine Spiegelreflexkamera ranreicht, aber ich kann sehr viel damit spielen.
Und zwar zwischen 7 Zentimetern und 40 Metern.
Ja, das
ist sehr ordentlich.
Das ist ordentlich. Ich muss aber sagen, als ich es ausprobiert habe, jetzt würde Nokia sagen, es war nicht eine finale Software, aber da mit den 40 Metern, da müsste man noch mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall so beim ersten Rumspielen sehr faszinierend. So. Und wie gesagt, es ist eine Technik eines kleinen Unternehmens, die Nokia eingekauft hat und eine Partnerschaft gemacht hat und die ist sehr vielversprechend.
Ist. Google Assistant Button ist noch mit dabei, schreibst du hier. Das gibt es bis jetzt nur bei Pixel-Smartphones von Google selbst.
Genau, also die Pixel-Smartphones kann man so ein bisschen zusammenquetschen und dann wird der Google Assistant aufgerufen. Das hat Nokia jetzt mit dem Button gemacht. Das ist so ein bisschen die gleiche Idee wie Samsung mit seinem Bixby-Button. Also das ist der hauseigene Sprachassistent. Ich finde es ganz nett, ein Kollege, der neben dran saß, meinte, was ein Quatsch. Kann man machen. Und macht auch irgendwie Sinn, weil die Kooperation von Nokia und Google sehr eng ist, aufgrund von Android One. Das muss man auch noch mal dazu sagen, bei Nokia-Geräten alle Nokia.
Das Neueste steht auch hinten drauf, ne?
Die Android haben Pure One. Android, also nacktes Android. Und Nokia garantiert, dass ich bei allen Updates ganz vorne dabei bin. Das heißt, es gibt nur wenige andere Hersteller, die das haben. Ich bin auf jeden Fall, also sicherer geht's nicht auf Android, was auch dazu führt, auch ein Fund von Nokia, dass die mit Android Enterprise Unternehmen im großen Stil Handys verkaufen. SAP lässt sich komplett mit Nokia ausstatten. Einfach aus Sicherheitsgründen, die sagen, okay, ihr bietet Android One an, der Admin kann auch entsprechend vielleicht noch irgendwie eingreifen. Auf jeden Fall bin ich immer aktuell mit Sicherheitspatches und so weiter vorne dabei. Und zum anderen, auch interessant, weil Nokia so eine Range hat von Smartphones, können dann auch die Angestellten entsprechend ihres Verdienstes natürlich ein 9 Pure View oder ein 210 kriegen. Also die können quasi das ganze Unternehmen dann ausstatten in verschiedenen Geräteklassen.
Guck mal, Alex, gefällt dir das eigentlich von hinten mit diesen 5 Linsen?
Ja.
Ja? Sind ganz witzig angeordnet, ne?
Muss man auch noch sagen, ja. Kriegen sie auch hin, die gucken nicht raus.
Aha, das ist ja bei meinem Apple anders. Finde ich auch nicht so gut.
Ja. Bei den meisten anderen, also es ist eines der wenigen Smartphones, wo die Kamera hinten nicht rausguckt. Das liegt daran, dass ich 5 habe und dadurch durch die Masse der Linsen quasi. Dann
können sie das ausgleichen. Ja, ja. Und Android findest du ja sowieso gut.
Nein.
Da haben wir hier aber schon mal einen Podcast gemacht.
Wir können auch noch über 2 neue Android-Bedienungshilfen reden, die mir vorgestellt wurden.
Aha. Ich wollte noch über Sony reden, gibt's ja auch noch.
Können wir auch.
Aber ja, sag schnell. Ja, sag schnell.
Also es gibt zwar neue kleine Features, nette von Google, nennen sich Bedienungshilfen. Das heißt, wenn ich entsprechend im Menü das anschalte, kann ich mit einem Knopfdruck das Gerät dazu bringen, dass es alles, was ich sage, transkribiert, also aufschreibt. Das ist im Wesentlichen dazu gedacht, für jemanden, der taub ist und dem ich dann quasi was sagen will. Also ich könnte quasi live dann das Handy hinhalten, er könnte das lesen, was ich spreche. Und das andere ist, es gibt so eine Art Kopfhörerverstärker. Das heißt, wenn ich einen Kopfhörer aufhabe, dann kann ich über so einen Schieberegler die Stimmen, die ich fokussiere, sozusagen lauter machen.
Mhm. Wie gut funktioniert denn das eigentlich? Ist das sowas, könntest du damit einen Artikel sozusagen schreiben von dort?
Also wenn die Verschriftung ist unfassbar gut. Ich kenne auch einen Kollegen, der Apple mag und auch davon fasziniert war. Und der Nachteil ist, ich kann es nicht aufnehmen. Das ist wirklich dazu gedacht, ich gehe in die Bäckerei oder umgekehrt sozusagen, der Bäcker will jemanden sagen, der taub ist, irgendwas sagen, dann würde der das Handy hinhalten und dann würde der das mitlesen. Und das ist unfassbar schnell und exakt.
Okay.
Geht in verschiedensten Sprachen. Genau, und jetzt kommen wir zu Sony.
Sony, genau, die sind so ein bisschen hinten rüber gefallen. Ne? Du hast auch selbst, schreibst hier Enttäuschung vom XZ3, was ist das überhaupt für ein Name? Also das ist jetzt nicht das Modell, das sie vorgestellt haben, sondern...
Also Enttäuschung, also Sony hat seit Jahren das Problem, dass sie vom Marktanteil her eigentlich keine Rollen spielen, gerade in Amerika. In Deutschland stehen sie noch ziemlich gut da.
Und jetzt kommt das Xperia 1.
Jetzt kommt das Xperia 1, die meisten werden wieder sagen, ja, aber man muss sagen, von den Geräten her gesehen ist Sony schon immer noch hält noch Anschluss. Ich mag die Geräte auch und Sony hat, das ist auch kein Geheimnis, ein Problem. Die machen die besten Kamerachips, verkaufen sie nahezu an alle Hersteller. Mhm. Aber irgendwo in Tokio gibt es die Softwareabteilung, die es nicht so ganz auf die Reihe kriegt. Und das heißt, die haben zwar die besten Chips, aber nicht die besten Bilder. Und jetzt gibt es so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das vielleicht mit dem Xperia 1 ändert. Zudem haben sie eine Triple-Kamera hinten drauf. Die haben sich die ganze Zeit auch geweigert, mehrere Linsen zu verbauen. Jetzt haben sie auch 3. Und zudem ist der, ich weiß nicht, ob es der Chef ist, aber ein Verantwortlicher von den Alpha-Kameras, mit der sie ja den Kameramarkt aufgemischt haben, der ist jetzt zu Mobile.
Und kann da helfen.
Kann hoffentlich helfen. Und wenn Sony so die Software einigermaßen gut machen würde, wären sie bei den Bildern ganz vorne dabei, weil die Chips kommen halt von Sony.
So, und jetzt weiß ich nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, aber auch dieses Gerät hattest du in der Hand und du hast ein paar Testfotos gemacht.
Ja. Auch da hieß es, die Software ist nicht final.
Ist ja nie, ne?
Das Faszinierende an dem Gerät ist eigentlich auch das erste 21:9 Display. Das ist halt irre lang, beziehungsweise man skippt schmal und ich kann halt Filme im 21:9 Format gucken. Die Frage ist, wer das will. Theoretisch kann ich auch noch einen Kopfhörer anstöpseln, hätte Dolby Atmos. Ist nicht so mein Fall, aber damit wirbt Sony, aber das das Display ist wieder brillant, echt gut. Und die Kamera hat halt die üblichen Funktionen, die Huawei zum Beispiel schon länger hat. Also ein normales Standardweitwinkel, dann ein Superweitwinkel und ein Zoom. Mein Problem ist bei den verschiedensten Geräten beim Weitwinkel, dass man diese stürzende Linie hat. Also sieht alles so ein bisschen komisch aus, aber das Problem hat jeder Hersteller. Aber es ist ein schickes Gerät. Es ist vielleicht ein bisschen zu teuer mit 950 Euro, weil ich in dem Bereich natürlich mit Samsung und Huawei dann andere große Player habe. Aber Sony ist noch dran, bemühen sich, schickes Design und it's a Sony.
Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt das Ganze bis jetzt verfolgt habe, es ist ja eigentlich grob zusammengefasst eine Ausstellung asiatischer Spitzentechnologie bisher gewesen. Was würdest du denn sagen eigentlich vom Rundschau, was sind denn die spektakulärsten Sachen, die aus anderen Teilen der Welt kommen? Ich meine, wir haben jetzt zwar Nokia diskutiert einerseits, aber andererseits hast du ja auch da gesagt, dass wie asiatisch Nokia natürlich auch ist. Und wir haben Google jetzt an einer Stelle eben gehabt mit dem Betriebssystem, aber mal wenn wir mal uns über Hardware nicht aus Asien unterhalten, oder müssen wir die ganze Messe in 10 Jahren von Barcelona auch weg nach Shanghai verlegen?
Hoffentlich nicht, aber ich würde schon sagen, Asien ist halt dominant, vor allen Dingen, was wir noch nicht genannt haben, sind die Hersteller, die man noch hier noch nicht so kennt, wie OnePlus oder Xiaomi, die kommen halt mit Top-Geräten um die 500, 600 Euro. Und
sind auch viel günstiger als viele andere.
Sind viel günstiger und die sind eigentlich nicht weit weg von den 1.000-Euro-Geräten von Samsung, Huawei und Apple. Und die machen in China schon gute Umsätze. Und OnePlus ist zum Beispiel, ich hoffe es stimmt, Marktführer in Indien. Also das meistverkaufteste Oberklassen-Handy. Die muss man eigentlich auch auf dem Schirm haben. Du gibst noch Oppo. Die sind alle noch nicht, aber die kommen so langsam nach Europa. Und wenn die dann auch noch hier sind, dann sehe ich eigentlich nur noch Asien und ein bisschen Europa mit Nokia, ein bisschen. Und dann theoretisch noch Amerika mit Apple.
Und das ist der Mobilfunkmarkt 2025.
Ja. Vor allen Dingen, um es nochmal zu sagen, die Prozessoren, zum Beispiel Huawei leistet sich ja einen eigenen Prozessor, den Kirin, die leisten sich ein eigenes 5G-Modem. Die brauchen Qualcomm nicht mehr. Es könnte sein, dass die anderen chinesischen Hersteller wie OnePlus und so weiter sagen, ja, dann kaufen wir doch bei Huawei ein. Die machen sich ziemlich autonom. Und
ja, wenn man sich überlegt, woher diese Unternehmen kommen, ist das eine Riesenleistung und es ist schon schade, dass man in Europa da so blank ist. Also wirklich, wirklich schade. Ja. Ich sag mal, darf ich nochmal ganz kurz zurückspulen? Alexander, das fiel eben gerade im Kontext mit dem Sony, die Wortkombination Dolby Atmos. Hast du eine Ahnung, was das ist?
Nein.
Aber der Marco ist natürlich auch so ein Sound Papst, du kannst uns das bestimmt gut erklären.
Also Dolby Atmos ist eigentlich fürs Kino gedacht. Das ist die Möglichkeit, Sound von nicht nur von links, rechts, vorne, hinten kommen zu lassen, sondern von oben und dazu dann auch noch bestimmte Objekte durch den Raum fliegen zu lassen, indem ich die beim Abmischen quasi mit so einer Art Joystick durch den Raum ziehe. Ja? Also dann fliegt wirklich die Kugel von links, vorne, nach rechts, hinten oder der Hubschrauber und so weiter. So. Im Kino ist es so, dass es dann Filme gibt, wo diese Effekte ab und zu eingesetzt werden. Mhm. Da funktioniert es auch. Dann gibt es die Möglichkeit, das zu Hause im Wohnzimmer einzurichten. Das funktioniert nicht ganz so gut, weil ich eigentlich die Decke aufbauen muss und mir da Lautsprecher hinsetzen muss. Es gibt auch noch Abfeier. Das heißt, ich stecke das auf einen anderen Lautsprecher. Funktioniert nicht so gut. Und eigentlich ist das totaler Schwachsinn bei Notebooks, bei Smartphones, bei Tablets. Aber jeder wirbt damit.
Okay.
Und es ist immer das gleiche Trauerspiel, dass die sagen, oh, mit Dolby Atmos, man denkt sich, wie soll das gehen?
Ja.
Egal, ob das neue Notebook von Huawei oder Sony oder Samsung, alle sagen Dolby Atmos. Wer das liest auf dem Smartphone, einfach ignorieren, sollte kein Kaufentscheid sein, einfach vergessen.
Das habe ich unterbewusst richtig gemacht.
Ja, scheint mir auch so. Geht mir ganz ähnlich. Im Kino muss ich dann mal drauf achten. Da ist mir immer noch diese alte THX-Werbung in Erinnerung. Entschuldigung, aber wir sprachen ja auch schon über das Nokia 3310.
Und dein Alter.
The audience is listening. So, Ich habe noch einen Hinweis, apropos The Audience is Listening. Wenn Ihnen das heute bei uns und in den Podcasts von Digitech ein wenig Spaß gemacht hat und Sie außerdem glauben, auch noch ein wenig dazugelernt zu haben, dann gibt es dazu noch ein Pendant, nämlich unsere Digitech-App, die auf sämtlichen dieser neuen Smartphones selbstverständlich funktioniert und auch auf allen, die Sie schon daheim haben. Das Produkt FAZ Digitech ist eine App, die sich ständig über die neuesten Techniktrends, Digitaltrends informiert und das auch analysiert und einordnet. Unter anderem auch Marco ist da ständig sehr präsent. Und wir haben ein neues Angebot für Sie unter www.faz.net/digitech-testen. Ein Wort, Digitech testen hinter dem Slash, können Sie das völlig kostenfrei und risikolos für 4 Wochen ausprobieren, das Produkt. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie das mal tun würden. Den Podcast findet man da auch fest verdrahtet.
Ist wirklich sehr zu empfehlen.
Ja, gesamte, also
wir haben es auch ausprobiert.
Ich benutze es jeden Tag. Danke fürs Zuhören. Schön, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Mal. Danke dir, lieber Marco. Wir freuen uns auch auf deinen nächsten Besuch hier bei uns im FAZ Audio Studio und bis bald.
Ciao.